das Gefühl, was wir haben und was gesellschaftlich gespiegelt wird, ist, dass jeder ist für sich alleine verantwortlich. Und das ist natürlich für Menschen mit Down-Syndrom echt eine harte Bürde. Da ist es halt sichtbar. Ne? Viele andere Menschen sieht man nicht, dass sie gar nicht für sich alleine unbedingt sorgen können. Und das ist halt einfach traurig. Also ich wünsche mir eigentlich eine Gesellschaft, in der wir weniger von jeder ist für sich alleine verantwortlich und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und guck mal, wie weit du kommst und mehr miteinander und sich gegenseitig mitziehen.
Femtastics Deep Dive ist der feministische Interview-Podcast von mir, Anna Weilberg,
und mir, Lisa van Houten. Wir sind die Gründerin des Magazins Femtastics. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Femtastics Deep Dive. Unsere heutige Gästin ist Thekla Wilkening. Thekla ist Beraterin, Autorin und Moderatorin mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Zirkularität. Wir kennen sie tatsächlich auch schon seit vielen Jahren. Viele von euch erinnern sich bestimmt. Thekla hat damals die Kleiderei in Hamburg zusammen mit Pola Fendel gegründet. Da konnte man sich ja Mode ausleihen. Warum sprechen wir heute mit Thekla? Wir sprechen über das Thema Trisomie 21. Es ist nämlich so, dass Thekla vor 2 Jahren Mutter von ihrer Tochter Toni wurde, die mit Trisomie 21 geboren wurde. Und seit einiger Zeit teilt sie sehr persönlich Texte über das Leben mit Toni via Substack. Also sie teilt dort ihre Gedanken, auch die von ihrem Mann und ja, gibt einfach Einblicke, wie jetzt sich der Alltag mit Toni momentan gestaltet, zumal sie vor kurzem auch noch ihr 3. Kind bekommen hat.
Auch auf Instagram teilt Thekla ganz offen und persönlich Einblicke in ihr Familienleben. Und es ist tatsächlich gar nicht so selbstverständlich, dass über das Thema Trisomie 21 so offen und authentisch gesprochen wird, denn das Thema ist einfach noch mit sehr vielen Vorurteilen behaftet und ist in gewisser Weise auch immer noch ein Tabu. Etwa 9 von 10 Schwangeren in Deutschland entscheiden sich bei der Diagnose Trisomie 21 für einen Schwangerschaftsabbruch. Das schätzen ExpertInnen. Statistisch gesehen kommt bei etwa 600 bis 700 Geburten ein Baby mit Down-Syndrom zur Welt.
Wir sprechen heute mit Thekla darüber, wie es war, als sie und ihr Mann die Diagnose bekommen haben, welchen Herausforderungen und auch Vorurteilen sie begegnen. Und ja, auch einfach generell, wie es ist, mit einem Menschen zusammenzuleben, der körperlich und gesundheitlich nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Thekla Wilkening. Hallo Thekla, herzlich willkommen heute bei Femtastics Deep Dive. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir müssen dir als erstes gratulieren. Du bist gerade Mutter eines 3. Kindes geworden. Wir erwischen dich ja streng genommen sogar im Wochenbett gerade noch. Ist das richtig?
Ja.
Umso schöner, dass du heute Zeit für uns hast.
Ja, das ist immer dieser schmale Grat, dass jetzt schläft das Baby noch so viel. Ne? Dann will man noch ja. So ein paar Sachen machen, bevor es richtig wild wird.
Ja, es wird wild. Ja, wir möchten heute mit dir über dein 2. Kind, insbesondere sprechen über Toni und über das Thema Trisomie 21. Wir können auch gleich sagen, gekommen sind wir darauf und auf dich, weil du ja seit einiger Zeit über Substack sehr ja persönliche, sehr berührende Texte über euer Leben und über Toni teilst. Das können wir hier auch direkt schon empfehlen. Wir posten auch den Link in den Shownotes. Und wir würden natürlich gern ganz am Anfang einmal beginnen mit der Frage, ob du dich, ja, wie sehr du dich an diesen Moment erinnern kannst, als ihr überhaupt von diesem Verdacht Trisomie 21 bei Toni erfahren habt und ja, was dir und deinem Mann da überhaupt erstmal durch den Kopf ging.
Ja, total. Also ich erinnere mich sehr gut daran, weil ich auf eine komische Art gar nicht damit gerechnet habe. Ich glaube, das tun wir alle scheinbar nicht, weil wir dann doch sehr schockiert sind, wenn es so ist. Ne? Also wir gehen, glaube ich, alle mit einem krassen, oder die meisten von uns, mit einem sehr großen Optimismus in eine Schwangerschaft. Und ich erinnere mich auch wirklich noch, dass ich echt so ein bisschen verwirrt war, als mein Arzt erzählt hat, dass er mich gerne wiedersehen würde in 2 Wochen, weil zu viel Fruchtwasser da war. Und ich dachte noch so, was will er denn jetzt?
Also war das so eine ganz klassische Vorsorgeuntersuchung?
Genau,
ne?
Ja. In einer ganz klassischen Vorsorgeuntersuchung und dann sagt er auf einmal, da sind ja noch so monatsweise Abstände eigentlich und er meinte dann so, nee, kommen Sie mal in 2 Wochen nochmal wieder. Und ich so, na gut. Aber hab mich dann eigentlich gefreut, weil ich dann wusste, dadurch, dass es ja um das Fruchtwasser geht und das muss ja dann im Ultraschall kontrolliert werden, also würde ich Toni, wir wussten damals auch schon, dass es ein Mädchen wird und hatten auch schon den Namen Toni für sie, wusste ich, dann dachte ich so, okay, cool, ja, dann sehe ich die nochmal, freue ich mich. So.
Welche Woche war das denn, welche Schwangerschaft?
Das habe ich gerade nochmal überlegt, also ich glaube, in der 16. hat er es gesagt und in der 18. war ich dann nochmal da, so ungefähr, aber auf jeden Fall im 5. Monat, genau, nach dem 4. Monat. Dann bin ich halt nochmal hin. Bin ja sehr gewissenhaft, wenn man mir sagt, ich soll nochmal wiederkommen, dann gehe ich auch nochmal hin. Dann hat er aber weiterhin festgestellt, es ist zu viel Fruchtwasser und es ist auch Wasser im Hirn, im Köpfchen, zu viel Flüssigkeit. Also da sind Ventrikel ja im Köpfchen drin, aber die sind eigentlich schmal und bei ihr waren sie sehr erweitert. Dann ging das irgendwie ganz schnell, dann sind wir rübergegangen wieder zum Tisch und dann hat er in der Feindiagnostik angerufen in der Uniklinik bei uns in Rostock und meinte, wir müssen das überprüfen lassen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts verstanden. Dann wusste ich nur, okay, ich gehe jetzt dann gleich irgendwann nochmal in die Feindiagnostik, wenn die zurückrufen, und bin dann erstmal nach Hause. Das ist zum Glück nicht so weit von meinem Arzt. Und mein Mann ist im Homeoffice gewesen, damals noch mein Freund, und dann war so, ist alles in Ordnung. Ich war so, nee, nichts ist in Ordnung, glaube ich. Dann bin ich zum Feindiagnostiker in die Uniklinik und das war irgendwie richtig krass. Es war noch Corona, also pandemiebedingte Maßnahmen auf jeden Fall, dass mein Mann nicht mitkommen durfte und ich da alleine war. Genau, dann hat der Feindiagnostiker erstmal fast eine Stunde lang, würde ich sagen, auch nochmal alles angeschaut. Also alles am Baby und gemessen und Werte verglichen. Und dann am Ende kam er zu dem Fazit, dass tatsächlich Abweichungen da sind und wir eine Fruchtwasserpunktion machen müssen. Und das war wirklich mit eines der schlimmsten Dinge, die ich in meinem Leben machen musste, weil da wird so eine riesige Nadel durch den Bauch bis hin, also ne, das Fruchtwasser umgibt ja das Baby, also bis hin zum Baby geführt. Und das ist Wahnsinn, wie der Körper merkt, was für eine ungute Situation das ist. Also es tut natürlich de facto gar nicht so weh, aber emotional tut das so weh, weil dann ist auch eine zweite Person, also eine Schwester war das bei uns mit im Raum, die per Ultraschall dann auch kontrolliert, dass das Baby nicht getroffen wird. Und da merkst du halt auf einmal schon so, okay, das ist hier irgendwie serious. Für mich war in dem Moment klar, okay, wow, wir reden hier von was anderem.
Aber es wurde noch nicht ausgesprochen in dem Moment, ne? Es war dann noch...
Nee, genau. Ich wusste eigentlich noch gar nicht, worum es geht. War dann nur so, okay, irgendwas Großes muss ja hier los sein, sonst würden wir ja sowas nicht machen. Anschließend haben wir noch ein CTG geschrieben. Das macht man dann einfach, um zu gucken, wie es, ne, das Kind nicht so aufgeregt ist. Und dann bin ich, war mein Freund draußen und ich bin raus. Und genau, ich hatte noch so eine Broschüre über das Leben mit Menschen mit Behinderung mitbekommen. Das war wahrscheinlich das Einzige, was sie gerade da hatten. Okay. Oder vielleicht auch das Einzige, was es gibt. So tief bin ich in der Materie auch noch nicht drin. Aber es war irgendwie so, okay, keine Ahnung. Das habe ich dann auch eigentlich nur beiseite gelegt, weil ich auch gar nicht, also ich wusste irgendwie nicht so richtig. Und dass ich damit jetzt erstmal anfangen soll, weil ich wusste ja auch noch gar nichts. Und das war Ende der Woche. Und dann war Wochenende. Und ich bin oft ganz gut darin, Sachen dann erstmal zur Seite emotional zu legen, wenn ich noch gar nicht Klarheit habe. Das gelang mir dann auch ganz gut an dem Wochenende. Und dann war Montag und das war halt wirklich, wirklich verrückt. Dann bin ich ganz normal, wie wir alle morgens, Instagram gecheckt und dann gesehen, wow, heute ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Und dann dachte ich so, hey, krass, meine Tochter hat auf jeden Fall Down-Syndrom. Ich wusste,
das heute, ging dann durch den Kopf?
Ja, ja, voll verrückt. Ja, okay. Manchmal weiß man es einfach, weil ich wusste, heute ruft der Arzt an mit diesen Ergebnissen aus dieser Zelluntersuchung und irgendwie war es mir klar. Und dann hat er auch um 18 Uhr abends angerufen und hat mir das gesagt. Und ich war so, ja, das habe ich mir irgendwie schon gar nicht mal gedacht, sondern das war jetzt irgendwie für mich klar. Genau, und dann haben wir noch eine Weile telefoniert, weil ja, wie gesagt, im Köpfchen Flüssigkeit ist und das kommt öfter mit dem Down-Syndrom zusammen. Aber man kann auch da wieder nichts aussagen. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, wir sind zum einen mit irgendwie dieser sehr sicheren Diagnose, die ist auch nicht immer 100% sicher. Also es gibt auch Menschen, die erleben, dass diese Tests nicht das richtige Ergebnis geben. Aber es war zumindest so, dass wir dachten, okay, das ist sicher. Aber was wir nicht wissen, ist, was bedeutet diese Flüssigkeit im Kopf? Vor allem das. Was hat das für einen Einfluss auf ihre Gehirnentwicklung? Wird da das Gehirn weggedrückt? Hat das genug Platz? Und da gibt's dann wieder alles. Also ein Gehirn kann sich mit viel Platz schlecht entwickeln und ein Gehirn kann sich mit wenig Platz sehr gut entwickeln. Also ich glaube, wir kennen das ja alles von ärztlichen Diagnosen. Man kann da auch keine Urteile machen. Aber wir sind quasi dann an diesem 21. März 2022, standen wir mit zwei Diagnosen da. Eine war sicher, sie hat das Down-Syndrom. Und das andere war komplett unsicher, wie weit ist es ausgeprägt, wie wird sie sich entwickeln, wie wird sie weiter wachsen, was passiert da? Und das konnte uns auch da also erstmal niemand sagen. Das war so ein bisschen die Ausgangslage. Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass das zweite so unsicher war, war die Diagnose fast gar nicht das Schlimmere oder der größere Schreck. Sondern der größere Schreck war eigentlich nicht zu wissen, wie geht's jetzt weiter.
Diese Ungewissheit, ne? Ja.
Genau, und was ich natürlich dann da erfahren habe, auch in dem Telefonat ist, und das ist ja in Deutschland so, dass wir jederzeit noch abtreiben könnten. Und das wirklich auf jederzeit, also eigentlich bis die Geburt losgeht.
Und du meinst jetzt gerade für euch erstmal eine Unsicherheit, also auch wie es weitergeht, war das auch eine Frage, die ihr euch gestellt habt für euch, also wie es für euch weitergeht? Oder meinst du primär, wie es quasi für Toni weiterging? Weil du hast ja auch selbst auf Instagram in einem Posting geschrieben, dass sich 9 von 10 Eltern anders entschieden hätten, als ihr es dann letztlich getan habt, nämlich dass sich die meisten Eltern gegen ein Kind mit Down-Syndrom entscheiden, wenn sie diese Diagnose erhalten, die ihr erhalten habt.
Genau.
War das zu irgendeinem Zeitpunkt auch einfach ein Gedanke, also wie seid ihr dann damit umgegangen weiter?
Ja, genau. Also diese Zahl haben wir dann gelernt, als wir bei der genetischen Beratung waren. Also man geht dann oder man kann dann zu einer Beratungsstelle gehen, wo getestet wird, ob man Erbanlagen hat, die so Down-Syndrom häufen oder ob es eine freie Trisomie ist, also völlig random. Mhm. Bei uns war es völlig random. Das heißt wirklich im Moment der Vereinigung von Spermie und Eizelle wird das entschieden und das hat keinen Einfluss von der Schwangerschaft oder sonstigen oder was wir so mitbringen. Und da hat uns das der Berater erzählt. Das war irgendwie auch ein ganz schöner Schock und wir haben uns schon da auf dieser Einzelposition, also den Menschen gesehen, die das nicht machen, die das Kind behalten. Für uns war mehr die Unsicherheit, ob man sie überhaupt behalten kann, also ob wir überhaupt so weit kommen mit der Schwangerschaft. Mhm. Das war eher so ein bisschen die Angst, dass es ihr vielleicht gar nicht gut geht.
Ihr beide als Paar wart da sofort
mit der, also einig, ja, genau. Also ja. Mein Mann sagt jetzt im Nachhinein immer, er hat sich so ein bisschen mittragen lassen durch meine Sicherheit. Aber also er ist da eigentlich auch meiner Meinung nach
schön ist.
Er, ja, total eigentlich. Na, ja. Ne, genau. Ich hatte das Gefühl, er trägt das auch mit. Und für mich war es wirklich so ein paar Nächte und diese Erkenntnis, dass ja eigentlich jedes Leben in sich Sinn machen wird, dieser Glaube eigentlich. Ich bin echt nicht so gläubig eigentlich, aber scheinbar doch.
Ja.
Also in diesem Moment denkst du, okay, irgendwas muss ja doch in mir stecken, was gläubig ist, weil ich glaube fest daran, dass jedes Leben in sich eigentlich Sinn machen kann, im Sinne, dass es glücklich sein kann.
Mhm. Und lebenswert ist, ne?
Genau.
Ja.
Das war
absolut
so für mich eigentlich die Grunderkenntnis und die hat dann schnell dazu geführt, dass wir sie bekommen werden, wenn wir sie bekommen können.
Ja. Welche Auswirkungen hatte denn die Diagnose dann für den weiteren Verlauf deiner Schwangerschaft?
Ich bin dann sehr oft zu diesem Feindiagnostiker gegangen und das war total gut. Also ich glaube, immer ist es gut, wenn du Begleitung hast, also solange das natürlich eine positive, gesunde Begleitung ist. Aber das hat mir total geholfen, immer wieder zu wissen, okay, wir reden nicht von der ganzen Schwangerschaft, sondern wir reden von 2 Wochen. Und in dem Fall ist es ja tatsächlich gut, dass diese Abtreibungsmöglichkeit erstmal keinen Zeitstempel hat. Das ist total irritierend und es gibt ja auch große, starke Stimmen dagegen, weil das einfach moralisch zu hinterfragen ist. Aber für die Mutter in dem Fall ist es natürlich gut, dass keiner sagt, naja, also bis zur 23. Woche, aber dann solltest du dich jetzt schon mal entscheiden, sondern dass es diesen Druck eigentlich gar nicht gibt, sondern du gehst einfach einen Tag nach dem anderen in dieser Schwangerschaft voran. Und auch wenn uns eigentlich klar war, dass wir nicht abtreiben werden, ist es trotzdem gut zu wissen, dass das auch jetzt keiner von dir erwartet, dass du dich entscheidest, so, sondern du kannst diese Entscheidung eigentlich Tag für Tag mit dir tragen, so, und du musst sie aber erstmal niemandem unterschreiben oder feststellen oder verargumentieren, warum, sondern du trägst sie einfach für dich wie ein Prozess sozusagen. Und das finde ich total gut bei uns in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Ländern ist. Genau, insofern war es eigentlich erstmal gar nicht so eine krasse Auswirkung, außer dass man halt viel mehr begleitet ist und ja immer wieder hofft, dass sich die anderen Symptome, also das, was beim Köpfchen eigentlich, dass das weniger wird. Das war einfach jedes Mal so die Hoffnung. Mhm.
Aber emotional natürlich dann schon.
Ja,
eine andere Situation, ne? Für auch im Vergleich. Du hattest ja schon ein Kind. Also es bleibt auch nochmal die Frage, welche Rolle das auch noch so in euren Gedanken gespielt hat. Aber dann konntest du natürlich auch vergleichen, ne, zu deiner ersten Schwangerschaft. Oder kannst du es jetzt in den Vergleich setzen zu deiner ersten Schwangerschaft?
Total. Also es ist ja total verrückt, dass, was ich eingangs meinte, dass man eigentlich so optimistisch ist. Und dann geht man immer erstmal vom Schlechtesten aus. Und natürlich haben wir wirklich gedacht, dass sie nicht leben kann mit dieser Gehirnflüssigkeit, was jetzt im Nachhinein, auch wenn ich es euch so erzähle, gar nicht, auch nicht mehr so realistisch für mich klingt, weil eigentlich denkt, okay, natürlich kriegt der Körper das irgendwie hin und hat es ja auch so und die Wahrscheinlichkeit ist ja viel höher, dass der kleine Babykörper das hinbekommt heutzutage, als das nicht. Aber man geht natürlich immer sofort bei der kleinsten Abweichung, bei in der Schwangerschaft, gehen die Eltern schnell vom Schlimmsten aus. Und das wird ja, auch von Ärztinnen, ja, ich denke, so den, also ich zumindest vorher halt nicht so hatte. Ich dachte ja selbst noch, als der Arzt meinte, naja, aber ich ja noch so, naja, gucken wir erst mal. So, und sobald irgendwas abweicht, ist man so stark verunsichert direkt. Und das war so die Challenge in den nächsten Wochen, auf dieser optimistischen Seite zu bleiben und sich nicht in diesen Strudel reinzugeben, von nur weil jetzt eine Sache anders ist, also sie eine andere Chromosomenzahl hat, heißt es jetzt nicht, dass ihr Gehirn sich nicht entwickelt. So, und das immer wieder sich zu sagen, sondern da genauso optimistisch zu bleiben, wie man in den anderen, bei Dante oder jede meiner Freunde und Freundinnen in ihren Schwangerschaften die ganze Zeit vom Besten ausgehen. Und das war eigentlich so ein bisschen die emotionale Herausforderung.
Du hast schon gesagt, du selbst hast dann oder ihr habt dann diese Diagnose so mit euch Tag für Tag getragen und damit ja auch irgendwie so die Gefühle, die unterschiedlichen. Ab welchem Punkt habt ihr eurem Umfeld, vielleicht eurer Familie oder engen Menschen, euch Nahestehenden davon erzählt?
Wir haben das super wenig Leuten erzählt, weil wir überhaupt nicht abschätzen konnten, wie die Menschen darauf reagieren. Und wir ja auch nichts hatten, um irgendwas irgendwem entgegenzusetzen. Mhm. Also hätte jetzt jemand gesagt, das kannst du nicht machen, hätte ich ja nicht sagen können, na klar, weil. Sondern es wäre ja nur mein Gefühl. Und deswegen, ich habe wirklich nur mit meinen allerengsten Freundinnen drüber gesprochen, die zufälligerweise auch alle schon selber Kinder hatten. Also das Thema, glaube ich, auch nochmal ganz anders emotional aufnehmen können als jemand, der vielleicht noch keine Kinder hat, was nicht sein muss, aber sein kann. Die waren alle total süß und verständnisvoll, auch wie wenig ich dann darüber reden kann. Auch. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die hätten dann 1000 Fragen, die ich halt alle nicht beantworten könnte.
Ja, was ja aber an sich auch voll legitim wäre, also was du gerade eben gesagt hattest, also eigentlich finde ich, ist ja dieses, ja, die einfach die Antwort, weil ich das spüre, weil wir das so fühlen, weil das Leben lebenswert ist, die sollte ja eigentlich auch reichen. Also natürlich, da sprechen wir auch noch drüber, finde ich, ist noch eine Frage, was strukturell geschehen kann und muss, um es Menschen oder Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen leichter zu machen, absolut, aber an sich, das hat mich jetzt auch gerade ganz traurig gemacht. Also an sich, man denkt sofort, man muss das rechtfertigen, warum man sich dafür entscheidet, wie man sich das Leben vorstellt. Ist ja total krass in der Situation, gerade noch während der Schwangerschaft. Eigentlich sollte ja genau das auch reichen, dass es einfach euer Gefühl ist. Ja,
ja, aber es ist ja wirklich so, also ich habe es ja jetzt seit 2 Jahren erlebt. Also es gibt schon Menschen, die einem dann direkt erstmal erklären, wie sie das gemacht hätten.
Ja,
also mein liebster Moment war wirklich, wo mir mal jemand erklärt hat, in welchen Formen, also in welchen Fällen er oder sie sich dafür entschieden hätte oder dagegen. Mhm. Abhängig davon, wie wahrscheinlich das wäre, ob noch ein Kind kommen könnte, ob wie stabil die Partnerschaft ist. Und also so solche Ausführungen musste ich mir dann anhören.
Ja.
Und dann dachte ich so, okay, aber das, also erstens bin ich vielleicht die falsche Person, um das zu reflektieren. Und ich habe dich auch gar nicht gefragt, ob du das anders entschieden hättest oder nicht. Also viele Menschen haben direkt das Bedürfnis, einem zu sagen, wie sie es entschieden hätten. Mhm. Und dann denke ich so, ich bin wirklich die letzte Person. Also geh doch dann nachher nach Hause und ruf jemand anderen an und frag diese Person, ob ihr darüber euch austauschen könnt, wie ihr euch entschieden hättet. Aber ich habe ja eine Entscheidung für mich getroffen und die könnt ihr einfach akzeptieren. Ich brauche nicht eure, wie ihr das gemacht hättet. Das ist so, Weiß ich nicht, macht man ja auch sonst nicht. Wenn jemand heiratet, sagt man ja auch nicht, ja.
Du, also ich hätte so das cool. nicht gemacht.
Naja, also seitdem hätte ich jetzt nochmal überlegt oder so. Aber tatsächlich, bei solchen Entscheidungen sehen sich viele befugt, irgendwie ihre eigenen Gedanken dir mitzuteilen. Obwohl sie vielleicht, also ja nicht in der Situation waren und vielleicht auch nie in die Situation kommen. Deswegen war es im Nachhinein betrachtet schon gut, vorsichtig damit umzugehen. Mhm. Damit man eben nicht in so einer hochvulnerablen Situation dann
total sich, verständlich, genau. Ja. Aber irgendwann habt ihr es wahrscheinlich dann doch gemacht und auch im Kreise der Familie.
Ja, genau. Aber wirklich, aber auch wirklich nicht allen. Also wir haben das wirklich, also viele Menschen haben das auch erst spät erfahren oder auch nach der Geburt. Oder wir haben es zum Beispiel meinem Sohn auch erst weit nach der Geburt gesagt, weil ich auch erst wollte, dass er sie kennenlernt, so wie sie ist. Als seine Schwester. Und ich hatte irgendwie Bedenken, dass ihm vielleicht dass er es jemandem erzählt und diese Person ihm dann irgendwie erzählt, wie Menschen mit Down-Syndrom grundsätzlich sind, weil das ganze Internet ist ja auch nur voll mit Blogartikeln oder Zeitungsartikeln oder so, wie Menschen mit Down-Syndrom sind. Und es gibt sehr wenige, die sagen, naja, in erster Linie ist es deine Tochter oder für ihn dann deine Schwester und die ist erstmal so wie jede andere Schwester, die ist einfach so wie die ist. Und die wird dich mal nerven und mal wirst du die super geil finden. So. Und das steht aber nirgendwo, sondern wenn er zum Beispiel dann selber gegoogelt hätte oder jemand anders hätte das für ihn gemacht oder so, dann hätte er so Sachen erfahren, wie sie aussieht, dass sie spät sprechen lernt, dass sie dick wird. Also all solche Dinge findet man ja dann. Und das wollte ich einfach nicht, dass er die liest oder hört, bevor er sie kennt. Deswegen haben wir da zum Beispiel uns entschieden, ihm das wirklich erst zu sagen, bis er dann wieder auch was entgegensetzen könnte, sagen könnte, also nee, ich kenne die, die ist total süß, die ist super witzig, keine Ahnung, was du mir jetzt erzählen willst. So. Mhm. Und das war mir auch wichtig, dass er da erstmal eine Beziehung hat, die er dem entgegensetzen kann, bevor ihm irgendwer Vorurteile mitteilen könnte.
Und sind euch dann in den letzten Jahren dann Vorurteile begegnet?
Ja, also es war wirklich so, dass wir an einzelnen Stellen, also von einzelnen Ärzten oder an einzelnen Beratungsstellen sehr defensiv behandelt wurden und auch so ein bisschen das Gefühl hatten, wirklich, dass das so in die Richtung von Mitleid geht. Ihr habt Pech gehabt oder ist jetzt schon doof, ne? Und das war schon wirklich schmerzhaft zu erleben. Also da gehst du wirklich nach Hause als Paar und sprichst dann darüber, dass du irgendwie denkst, du hast irgendwas nicht verstanden. Was ist hier los? Warum macht man das? Würde man ja auch sonst nicht tun. Also das fand ich schon wirklich schockierend. Das liegt bestimmt daran, dass an bestimmten Institutionen, die auch öfter Menschen begegnen, die halt das vielleicht selber so empfinden und dann spiegeln die das halt auch wieder so zurück. Für uns war das aber ein total doofes Gefühl. Und sonst ist es halt eher so, dass natürlich in unserem Umfeld eher das Positive überwiegt. Also die meisten Menschen sagen uns, dass sie jemanden kennen, der total freundlich ist. Weil Menschen mit Down-Syndrom grundsätzlich, also die werden halt sehr freundlich wahrgenommen, was ja auch eigentlich auch über einen Kamm schert und das will man natürlich eigentlich auch nicht oder so eine Erwartungshaltung schürt. Oder was wir halt auch oft hören, sind ja gerade die Beispiele, die so durch die Popkultur gehen, also Marathonläufer, Politikerin, also die
Leistung.
Genau, da sind wir zurück.
Passt dann doch ins System.
Ist eben so, das ist wirklich was dann die Leute total oft erzählen. Also vielleicht kann dein Kind anderes nicht, dafür kann es extra freundlich sein. Und vielleicht kann es ja doch ganz oben in der Perzentile eines von den besonderen Down-Syndrom-Menschen sein, die was ganz Besonderes schaffen. Und das ist wirklich, also irgendwie ist das total süß, aber irgendwie ist das auch total traurig, weil, wie gesagt, es macht ja wieder bei Kindern mit 46 Chromosomen niemand, dass dir erstmal jemand erzählt, wo die Messlatte hängt.
Ja. Erst in der Grundschule.
Genau. Ja, genau.
Nee, krass, also diese Bewertung, ne?
Genau.
Ja, warum kann ein Mensch nicht einfach so sein, wie er ist? Insbesondere in den ersten Lebensjahren. Ja.
Total.
Gern auch danach. Und
da merkst du halt aber auch wirklich wieder, wo diese hohe Zahl der Abtreibung herkommt. Weil eben nicht dieses, das Leben an sich ist halt einfach das Leben, was es ist. Und wenn sie halt ihr Leben lang Blumen pflücken möchte, dann pflückt sie halt ihr Leben lang Blumen. Muss man halt irgendwie gucken, wie eine Existenz dadurch gesichert werden kann. Das ist nun mal in unserem System so. Aber alles andere könnte man ja hinter sich lassen. Eigentlich. Aber wir sind so krass getrieben von diesem Leistungsgedanken, dass er schon wieder angelegt wird. Auch auf Menschen, die wirklich mit einer Behinderung kommen und die ihr Leben lang, und das ist ja wirklich so, anders lernen werden. Und so viele von den Menschen mit Down-Syndrom natürlich andere Herausforderungen haben, als einen Marathon zu laufen. So, Und das ist doch aber auch erstmal okay. Und schon fangen wir wieder an zu sagen, naja, aber wenn du dich dann richtig anstrengst, könntest du sogar. Also überkomm bitte erstmal deine schwächeren Muskeln oder dass du langsamer Sprache lernst. Mach das mal bitte ganz schnell, damit du auch was ganz Besonderes leisten kannst. Statt zu sagen, naja gut, das ist dann einfach ein langsamerer Weg, höchstwahrscheinlich. Und der ist aber auch in Ordnung so. Und das schaffen wir leider gesellschaftlich noch nicht.
Ja. Wie hat sich denn euer Leben zusammen mit Toni verändert? Oder vielleicht auch anders gefragt, hat es das überhaupt? Denn du hast ja auch, wenn wir das richtig verstanden haben, nach der Geburt von Toni noch einen Masterstudiengang gemacht, richtig?
Ja, das ist richtig, genau. Erstmal hat sich nicht so viel verändert. Also sie war wirklich wie fast alle Babys am Anfang einfach sehr ruhig und vielleicht sogar entspannter als viele andere Babys, wobei wir jetzt natürlich keine Prüfung haben, ob das an ihrem Syndrom lag, aber zumindest war sie sehr glücklich. Das kann ich schon mal sagen. Und ich habe sie wirklich dann immer mitgenommen von Rostock nach Köln einmal im Monat zum Studieren. Was tatsächlich total witzig war, was auch von vornherein uns darin bestärkt hat, eben mit ihr individuell diesen Weg zu gehen, ist, dass ich einen Tag mit ihr in Köln, also ich war dann irgendwann in meinem Hotelzimmer, weil wir da ein bisschen mehr unseren eigenen Rhythmus machen konnten als bei Freunden. Und dann war ich wirklich so der Klassiker, war im Bad, kommt zurück, lag sie andersrum auf dem Bett mit 3 Monaten. Das ist wirklich wow. Früh, das ist selbst für Kinder ohne ja. Down-Syndrom richtig früh.
Absolut.
Und damit hat sie, wie halt mit ihrem Timing, dass sie so am Welt-Down-Syndrom-Tag ihre Diagnose bekannt gibt der Welt, hat sie an dem Tag auch mal bewiesen, okay Leute, ganz ehrlich, ich lasse mich in keine Schublade stecken. Ich drehe mich mit 3 Monaten einfach auf den Bauch, weil da kann ich in der Uni mehr sehen oder keine Ahnung, so.
Und andere Perspektive.
Ja, genau. Und das hat sie dann auch den Rest des Tages in der Uni auf dem Tisch, da lag sie immer so auf, wir hatten so einen großen Tisch, wo alle dran saßen. Und dann lag sie da und hat sie sich den Rest des Tages halt dort gedreht und natürlich echt allen anderen so ein bisschen die Show gestohlen, aber es war zum Glück ein berufsbegleitender Master, also alle hatten genug Selbstvertrauen, um das auch geschehen zu lassen.
Zu handeln,
ja. Ja, genau. Es hat halt von meinen, die waren alle total cool, meine Kommilitonen damit und fanden es, glaube ich, auch eher schön, das mitzuerleben. Und das war aber total witzig. Also in dem Fall hat sie schon sehr früh eigentlich klargestellt, dass sie keinen Bock hat auf Entwicklungstabellen. Und so versuchen wir das auch jetzt weiterzunehmen. Aber natürlich ist es so, dass sie ist jetzt, sie wird im Juli 2 und sie läuft nicht und sie spricht nicht oder ganz wenig. Das ist natürlich eine Herausforderung, vor allem auch mit dem zweiten Kind. Also weil sie läuft halt nicht alleine oder du kannst sie eigentlich auch noch nicht mal abstellen. Also sie steht auch nicht alleine. Das heißt, du hast eigentlich immer 2 auf dem Arm. Wie Zwillinge ist es eigentlich eher so. Mhm. Oder auch das Sprechen. Ich kann ihr halt nachts nicht erklären, ich bin gleich bei dir. Sondern es muss sie in den Arm nehmen, genau wie ich lerne da in den Arm nehmen jetzt. Das sind natürlich Herausforderungen, die hat man vielleicht auch ohne Syndrom, aber die sind natürlich auf das Down-Syndrom zurückzuführen aktuell. Und das merken wir im Alltag natürlich schon. So ein bisschen herausfordernd, aber freuen uns natürlich auch darauf, wenn Leander dann ein bisschen größer ist und die zusammen spielen können.
Ja, der kleine Leander ist ja ganz frisch zu uns WeltbürgerInnen gestoßen. Magst du mit uns teilen, wann und warum ihr euch dafür entschieden habt, ein drittes Kind zu bekommen?
Genau, eigentlich ziemlich genau nach Tonis erstem Geburtstag letzten Sommer. Mhm. Und das hat dann auch, wer schnell im Rechnen ist, dass es dann sofort geklappt hat. Genau, und eigentlich für mich ist, also wenn in der Schwangerschaft das Gefühl war, ihr Leben ist einfach ihr Leben und das wird in sich Sinn und Glück finden, dann ist, seit sie da ist, mein Gefühl, dass es einfach auch viel mehr um Kindheit und Sein und auch für uns als Familie um Zusammensein geht, weil sie eben, wenn wir jetzt mal diese Ansprüche von der Gesellschaft außen vor lassen, wirklich einfach langsamer vorankommt. Und das ist ja eher wie so ein, in so einem achtsamen Spektrum ein ganz anderes Lebensgefühl. Also wir sind einfach viel langsamer mit ihr, weil man nicht das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit trainieren will, jetzt kannst du laufen oder jetzt kommen wir holen ein Wortspiel und dann üben wir die ganze Zeit Worte. Auch weil sie dich wirklich auch ein bisschen auslacht, dann einfach, weil sie dann keinen Bock hat, das zu machen. Und dann lacht sie einfach und dann machen wir was anderes. Also es geht so um ganz andere Dinge mit ihr. Und da war dann für mich eigentlich total schnell klar, okay, aber da ist doch ein Geschwisterkind, was ihr Alter hat oder ungefähr ihr Alter. Geil, weil sie hat halt den großen Bruder, aber der ist wirklich 8 Jahre älter als sie und der wächst ihr einfach davon. Also egal, wie lieb er sie hat, wir kennen das alle, die Pubertät. Da wächst er ja einfach davon und er kann sie vielleicht ihm die Limo bringen, wenn er zockt oder Chips. Aber viel mehr Bedeutung kann sie da nicht so haben, einfach. Und deswegen war wirklich so diese Idee für uns, sich nochmal komplett rein zu schmeißen in dieses Abenteuer Kleinkinder und diese Entschleunigung. Es ist ja wild, aber es ist ja entschleunigt mit zwei Kindern. Also wenn ein Kind noch dieses Gefühl gibt, dass du denkst so, wow, ich habe vorgelesen, ich habe das gemacht, das gemacht und es ist erst 7:45 morgens, dann ist ja mit zwei kleinen Kindern das Gegenteil. So, du sagst, du gehst los und eine Dreiviertelstunde später gehst du halt los. Ihr alle ihre sauberen Windeln haben, ihr alle ihre Socken anhaben, ihr alle eine Mütze aufhaben und so. Und das war einfach so eine ganz bewusste Entscheidung, jetzt zu sagen, okay, wir wollen für Toni ein begleitendes, also gleichaltes Geschwister, damit eben diese Zeit auch wirklich noch mehr da sein darf. Und auch ein bisschen aus Selbstschutz, dass wir selber gar nicht anfangen, die Zeiten, wo wir uns davon stehlen können, so voll produktiv zu nutzen, sondern wirklich zu sagen, nein, wir sind jetzt ganz bewusst nochmal entschleunigt und machen nochmal Kinderjahre. Wir sind ja auch relativ jung. Also jetzt nicht für die Babys, aber für Dante, dass der schon so lange da ist, der ist ja, da war ich 25, ist es auch okay. Also wir können jetzt auch nochmal so ein bisschen mit den Kleinen abhängen. Genau.
Ja.
Und das war echt nochmal so eine bewusste Entscheidung. Und die war auf jeden Fall geprägt von Tonis Down-Syndrom. Und wie gesagt, ich finde, es ist wie eine verlängerte Kindheit. Das ist eigentlich vielleicht sogar für eine ewige Kindheit. Das werden wir sehen.
Das heißt, umgekehrt dieser Gedanke oder vielleicht diese Sorge, eventuell nicht allem genug gerecht zu werden, die ja grundsätzlich, was ja auch viele Studien zeigen oder auch, ich muss auch sagen, meine persönliche Erfahrung, also in meinem Freundeskreis, dieses Gefühl, vielleicht nicht allem ausreichend gerecht werden zu können, was besonders viele Frauen oft so umtreibt. Diese Zerrissenheit vielleicht, Ansprüche von allen Seiten, die gestellt werden oder Ansprüche, die man dann auch selbst stellt. Hattet ihr diese Sorge oder hattet ihr die eigentlich nicht? Weil ich höre jetzt ja raus, du sagst, wir versuchen auch ein Stück weit bewusst uns frei zu machen von Druck und bewusst uns für eine Langsamkeit zu entscheiden.
Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen das Glück, warum dass das Schreiben darüber nochmal in mein Leben gekommen ist, um das zu reflektieren. Also ich wollte auch mein Leben lang immer schon schreiben. Ich hatte nur nie so richtig, also ich habe ja geschrieben über Nachhaltigkeit, Mode und diese Themen, aber so einen persönlichen Zugang hatte ich bis jetzt nicht so richtig. Also nicht, dass ich nicht genug erlebt hätte, aber vieles wollte ich vielleicht auch einfach nicht aufschreiben. Da hilft mir das total, darüber auch zu schreiben. Genau, weil ich weiß, von beiden Seiten beschäftigt das den Menschen gerade. Also zum einen eben dieser Leistungsdruck und zum anderen das Aussteigen aus diesem Leistungskarussell. Das sind ja große Themen für unsere Gesellschaft. Die sind es sogar auch für meinen Bruder, der noch keine Kinder hat und ne, der sich das auch schon, ne, das beschäftigt auch Menschen ohne Familie, wie finde ich da die richtige Balance, aber mit Familie natürlich dann erst recht nochmal stärker. Genau, und da können wir uns gerne einfach in ein paar Jahren nochmal unterhalten, ob uns das gelingt oder nicht, weil ich finde es nicht leicht. Es ist nicht leicht mit der Zeit, dieser irrwitzige Ding, dass du mit den Kindern eigentlich am glücklichsten bist, aber trotzdem denkst, du hast nichts geleistet und du müsstest jetzt noch irgendwas machen und dann schreibst du so eine fucking E-Mail und denkst so, und dann ist so ein Dopaminschuss im Kopf, dass man denkt, geil, ich habe die E-Mail abgeschickt, ich bin voll geil. Und man denkt so, warum habe ich das nicht, wenn ich Essen für die Kinder mache oder mit denen spiele oder ich habe es ehrlich gesagt, wenn sie alle schlafen.
Ja, und dann kurz schon, nachdem sie eingeschlafen sind und man selber dann einschläft.
Genau. Die zwei Aber Minuten. Man hat es viel zu selten im Vergleich dazu, wie viel man leistet.
Genau, mich würde natürlich dann noch interessieren, es lässt sich dann wahrscheinlich auch beruflich auch für deinen Mann gut verbinden. Ihr könnt beide remote arbeiten oder also ne, weil ihr seid jetzt ja auch viel eben auf Hiddensee, was ja auch ein absoluter Rückzugsort ist. Aber das ist so ein Modell, was bei euch jetzt einfach gut für die nächsten Jahre dann funktionieren würde.
Genau, also wir können zum Glück beide remote arbeiten, aber mein Mann hat sich auch, das muss man auch einfach sagen, auch so ein bisschen aus dem Höher, Schneller, Weiter herausgelöst. Also er kommt aus der Akademie und hat vorher unglaublich viel publiziert und Lehre gemacht und alles Mögliche. Und ich glaube halt, für uns war es auch durch die Pandemie einfach, durch diese gezwungene Entschleunigung, die wirkt einfach auch noch nach im Positiven. Also in der Pandemie gab es nichts Positives, aber das Einzige, was wir ja ein bisschen gelernt haben, ist, dass die Welt sich ja trotzdem weiter dreht, auch wenn wir nicht mehr Overachiever sind. Und das ist so ein Gefühl, das wir da versuchen mitzunehmen. Und wir müssen dann natürlich auch immer gucken, wie es finanziell hinhaut, weil wir jetzt beide keinen Background haben, der uns unterstützt. Also das Geld, was wir halt verdienen, ist dann das Geld, was wir für unsere Familie haben. Aber wir leben auch eigentlich ganz bescheiden oft. Und soweit das halt mit drei Kindern dann noch geht. Aber ja. Und so versuchen wir da unser Gleichgewicht zu finden.
Mhm. Fühlt euch denn jetzt als fünfköpfige Familie mit einem Kind mit Trisomie 21 eben genügend unterstützt vom Gesundheitssystem?
Nein, ehrlich gesagt, ja, was wirklich das angeht, wenn du so weit bist, dass du es verstanden hast. Aber nein, wenn man sich vorstellt, also und da sind wir nun, wie gesagt, mein Mann kommt aus der Akademie und ich habe auch echt schon unfassbar viel gearbeitet. In dem Sinne sind wir privilegiert, dass wir Anträge verstehen, Konzepte, dieses Ding, dass man sich alles selber erarbeiten muss. Aber wenn ich mir jetzt einfach nur vorstelle, ich wäre, also ne, wir bekommen Logopädie, wir bekommen Physiotherapie und Frühförderung. Das wird auch alles von der Krankenkasse finanziert. Einmal die Woche ungefähr, das sehen manche wichtiger, manche nicht. Wir finden es wichtig, auch die Logopädie. Wir haben super Erfahrungen damit auch gemacht, weil ja schwächere Muskeln ausgebildet sind. Mhm. Überall, auch im Mundbereich. Und das auch bei Babys schon hilft, wenn das stimuliert wird. Aber darüber streiten sich dann auch wieder Ärzte, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und da fängt es halt dann schon mal an. Du hast eigentlich keine klare Meinung. Du hast auch keinen Leitfaden. Die Kinderärztin sieht vielleicht ein Kind mit Down-Syndrom im Jahr, weil es eben gar nicht so viele mehr gibt oder überhaupt gibt. Das heißt, du bist eigentlich auf dich selber gestellt. Und das macht es auch wieder so schwer. Also uns ist schon klar, dass wir auch das Privileg haben zu sagen, wir können uns da durchbeißen, wir können das machen, wir können entscheiden, wie viel wir arbeiten, wir können, ne, so, wir haben sehr viele Privilegien, die uns das überhaupt ermöglichen, diese eine Person oder dieses eine Paar von 10 zu sein. So, das wissen wir auch, weil die Frage ist ja, werden wir jeweils beide wieder 100% arbeiten können und da halt auch das Gesundheitssystem, wer ackert sich durch diese Anträge? Und je nachdem, wie ausgeprägt oder mit wie vielen Begleiterscheinungen, also viele Kinder mit Down-Syndrom kommen ja auch mit einem Herzfehler zur Welt oder sind vielleicht empfindlicher für Krankheiten durch eben die andere Art, wie sie atmen und sprechen und dass der Mund mehr offen steht, das kann dazu führen, dass sie viel öfter krank sind, also ist viel angewiesener auf das Gesundheitssystem vielleicht. Und das, wenn ich mir vorstelle, ich könnte zum Beispiel wirklich, wäre eben nicht in Deutschland geboren, könnte die Sprache nicht in- und auswendig, wüsste nicht, wie ich mit Menschen am Telefon rede, die mir einfach sagen, nein, oder die einfach sagen, keine Ahnung, oder einfach sagen, rufen Sie nächste Woche nochmal an, oder ich verbinde Sie mal mit irgendwem. So, ne, die all das nicht aushalten würden oder einfach nicht die Erfahrung haben, wie gesagt, durch so viel Arbeit und so viel, wo man sich alles schon durchbeißen musste, dann würdest du dich, glaube ich, unfassbar alleine fühlen. Das ist auf jeden Fall so. Und da verstehe ich auch, dass viele Menschen sagen, sie trauen sich das nicht zu, sie haben nicht den Mut, so einen, sagen wir mal, besonderen Weg zu gehen. Weil, ja, ich glaube, theoretisch ist alles da, aber praktisch ist es so schwer, da ranzukommen, die richtigen Leute zu finden, Menschen, die sich damit auskennen, die dir helfen können und die dir vielleicht einfach einmal sagen, was der nächste Schritt ist. So. Das ist einfach wie in so vielen anderen Bereichen. Da sind wir nicht so gut drin. Und es schließt wirklich alle aus, die nicht in der Mehrheitsgesellschaft unterwegs sind. Also alleine schon, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das ganz alleine machen.
Was würdest du dir denn wünschen von jetzt einerseits dem System, aber vielleicht auch der Gesellschaft, wenn man mehr auf das Menschliche miteinander schaut, für Toni ganz persönlich jetzt und für ihre Zukunft?
Ja, also wenn wir auch noch mal gesellschaftspolitisch sehen, dann habe ich natürlich auch Angst vor dem Rechtsruck. Also wenn wir sehen, was in Mönchengladbach gerade passiert ist mit dem Anschlag auf ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Also der Rechtsruck schließt ja nun mal auch Menschen mit Behinderung auch ein oder aus, also im Hass mit ein und aus der Mehrheitsgesellschaft aus. Das macht mir Angst. Oder uns, also mein Mann auch. Natürlich, wenn man so eine Schwangerschaft hinter sich hat oder so eine Diagnose für ein Kind bekommen hat, dann hat man schon einen anderen Beschützerinneninstinkt. Das ist schon so. Also man hängt, glaube ich, noch mal ein bisschen toller dran. Also ich habe auch jetzt letzte Woche das erste Mal eine Nacht getrennt mit Toni geschlafen. Und Dante, weiß ich schon, der war, glaube ich, mit einem halben Jahr schon ein paar Tage bei seiner Großmutter oder Großeltern. Genau, das ist schon so und das wird uns dadurch auch immer begleiten. Wir werden immer ein bisschen mehr Angst um sie haben, als um wahrscheinlich die anderen Kinder. Ich wünsche mir einfach nur, dass diese Angst unbegründet ist und sie einfach in der Gesellschaft gut aufgenommen werden. Aber klar, du denkst darüber nach, können wir nach Berlin ziehen oder sind wir nicht einfach in kleinen Städten besser aufgehoben, wo an jedem zweiten Kiosk jeder weiß, wer Toni ist. So, ne, das ist einfach so das Gefühl, was wir haben und was gesellschaftlich gespiegelt wird, ist, dass jeder ist für sich alleine verantwortlich. Und das ist natürlich für Menschen mit Down-Syndrom echt eine harte Bürde. Da ist es halt sichtbar. Ne? Viele andere Menschen sieht man nicht, dass sie gar nicht so richtig für sich alleine unbedingt sorgen können. Und das ist halt einfach traurig. Also ich wünsche mir eigentlich eine Gesellschaft, in der wir weniger von jeder ist für sich alleine verantwortlich und jeder seines eigenen Glückes schmied und guck mal, wie weit du kommst und mehr miteinander und sich gegenseitig mitziehen.
Dankeschön, das war ein sehr gutes Plädoyer am Ende,
vielen lieben Dank,
was wir unterstreichen können. Danke, dass du das mit uns heute hier geteilt hast.
Ja, voll gerne.
Ja, vielleicht habt ihr ja durch unser Gespräch mit Thekla und ihre Erzählungen auch noch ein bisschen was dazugelernt oder eine andere Perspektive auf Trisomie 21 bekommen oder habt jetzt auch Lust, Theklas Newsletter zu abonnieren, um ein bisschen mehr über ihr Familienleben zu hören.
Ja, das können wir euch wirklich nur ganz, ganz doll nochmal empfehlen. Und ja, wir bedanken uns wie immer für euer Zuhören. Empfiehlt unseren Podcast gern weiter. Ihr würdet uns auch total helfen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst.
Ja, macht das bitte.
Ja, wenn ihr noch Anmerkungen habt zu dieser Folge oder auch anderen Folgen, schickt uns gern eine E-Mail an podcast@femtastics.com. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Bis dann.